Das war die Gelegenheit. Der ärgste Feind war verwundbar. Jetzt war Rache möglich. Wie konnte der König einen solchen Hass gegen seinen eigenen Diener hegen, der ihn mit Musikvorträgen auf der Laute beruhigte, wenn er von Schrecken geplagt war, der sein Leben aufs Spiel setzte, um den besten Krieger des Feindes zu töten, der seine Armee in unzähligen Schlachten als General anführte, der unermüdlich Sieg errang. Er hatte alles richtig gemacht, doch er musste fliehen, musste seine Ehefrau und seinen besten Freund einfach zurücklassen und musste als Obdachloser leben und seine Familie konnte ihn nur heimlich besuchen. Er war der Staatsfeind Nummer eins. Und jetzt hier in der Höhle, da kreuzen sich die Wege von Diener und König wieder. Und jetzt war die Gelegenheit. Der König war alleine, er erwartete keinen Angriff und wollte sich nur erleichtern. Der Verfolger war dem Verfolgten schutzlos ausgeliefert. Leise stand er auf, schlich zu dem sitzenden König, zog sein Messer und schnitt einen Zipfel seines Gewandes ab und setzte sich wieder. Der König verließ die Höhle. Längst habt ihr erraten, dass der Diener kein anderer als David und der König kein anderer als Saul war. Und die Geschichte könnt ihr in 1. Samuel 24 nachlesen. Und Saul hasste David, weil dieser ihn laut Gottes Plan als König ablösen würde. Aber höchst beeindruckend, dass David die Gelegenheit in der Höhle nicht wahrnahm, seinen ärgsten Feind zu töten. Er hat den Gewandzipfel abgeschnitten, um zu zeigen, hier Saul, hier siehst du den Beweis dafür, dass ich dir Böses mit Gutem vergelte. Und David ist nur einer von vielen in der Chronik der Männer Gottes, der Frauen Gottes in der Schrift, die ihren Feinden Böses mit Gutem vergolten haben. Josef gegenüber seinen Brüdern oder Mose gegenüber seinem eigenen Volk. Hiob gegenüber seinen drei Freunden, ganz am Ende der Geschichte und zum Beispiel auch die entführte Magd des Syrers Naaman, die ihrem Entführer den Tipp gab, nach Israel zu gehen, um dort Heilung zu erfahren. Stephanus gegenüber den Juden, die ihn steinigten und ja, unser Herr Jesus gegenüber seinen Anklägern. Wie denkst du über so ein Verhalten? Ist das einfach unerreichbar? Ist das nachahmenswert? Ist das nicht mehr zeitgemäß? Als Christ ist es deine Berufung. Als Christ ist es deine Berufung, Böses mit Gutem zu vergelten. Es ist untrennbar mit dem Christsein verbunden und darum schreibt auch der Apostel Petrus davon in seinem ersten Brief, den wir heute auch wieder aufschlagen wollen. 1. Petrus, wir sind in Kapitel 3 angelangt und führen uns immer noch mal so vor Augen, was eigentlich der Anlass war für diesen Brief. Und Petrus schreibt diesen Brief an eine große Menge von Christen in den Gemeinden von Kleinasien, in der heutigen Türkei. Und diese Christen vereinte ihre Situation als verfolgte Christen. Sie waren nicht unbedingt in Lebensgefahr. Und wir haben auch keinen Anlass, dass es zu der Zeit schon eine systematische Christenverfolgung gab. Aber die öffentliche Meinung war eindeutig negativ gegen die Christen eingestellt. Sie haben vor allem Verfolgung mit Worten erlebt. Sie wurden gelästert, beschimpft und geschmäht. Und so ähnlich erleben wir es auch heute in unserem Land, oder? Auch in unserem Land ist der Glaube an die Wahrheit der Bibel, dass die Bibel von Anfang bis Ende von Gott inspiriert ist und unsere Autorität ist. Dieser Glaube ist verlästert als Schwarz-Weiß-Denken oder als Fundamentalismus. Man darf nichts mehr glauben, was für alle gültig ist. Und so sind wir als Christen unerwünschte Fremdlinge in dieser Welt, wie Petrus seine Empfänger nennt. Ja, wie kannst du unrechtmäßiges Leid überhaupt ertragen? Das war die Situation der Gläubigen und Petrus hat vor allem zwei Ziele mit seinem Brief. Er will sie ermahnen und er will ihnen die Gnade Gottes bezeugen, laut 5 Vers 12. Er will sie ermahnen, Gottes Prüfung anzunehmen für sich, im Gehorsam nicht nachzulassen. Und zweitens bezeugt er ihnen die Gnade, um ihnen zu zeigen, ihr steht immer noch in der Gnade Gottes, obwohl ihr solche Schwierigkeiten erlebt. Wir haben gesehen, wie er ihnen die herrliche Hoffnung und die Errettung mit ihren Folgen im ersten Teil des Briefes bis Kapitel 2, Vers 10 gezeigt hat. Wir sind schon im zweiten größeren Abschnitt, der bis Vers 11 in Kapitel 4 geht. Und unser Abschnitt heute ist so an der Schnittstelle zwischen zwei Themen innerhalb dieses großen Abschnittes. Wir haben uns die Verantwortung als Christ in der Welt angeschaut, in verschiedenen Beziehungen. Und jetzt verschiebt sich der Schwerpunkt mehr zum Leid. Wie geht man eigentlich mit Leid um? Mit dem Leid um Christi willen. Und in 2 Vers 11 bis 12 haben wir eine Einleitung gesehen, wie Petrus gesagt hat, ihr müsst als Voraussetzung erstmal eure eigenen Begierden bekämpfen und euch dessen enthalten. Und dann könnt ihr auch nach außen hin einen guten Wandel zeigen. Und dieser gute Wandel, der bringt andere Menschen, ungläubige Menschen ins Nachdenken und überführt sie von der Wahrheit. Und Gott kann das benutzen, um sie zu retten. Danach geht er auf die drei Beziehungen ein. Einmal zur Regierung. Ihr erinnert euch, wir sollen uns der Regierung unterordnen. Und zweitens dem Arbeitgeber. Selbst jemand, der uns unrechtmäßig leiden lässt. Und damals hatten diese Herren, die bei ihren Sklaven standen, alle Rechte, mit ihnen zu tun und zu lassen, was sie wollten. Und Petrus ermutigt vor allem diese Sklaven, ihren Herren, sich ihren Herren unterzuordnen und selbst das unrechtmäßige Leid anzunehmen. Um Gottes Willen. Der Herr Jesus selbst hat gelitten, unrechtmäßig. Und in der Ehe soll die Ehefrau sich ihrem Mann unterordnen und sich mit Sanftmut und mit Gottvertrauen schmücken, während der Mann seine Frau wertschätzen soll und innige Gemeinschaft mit ihr pflegen soll. Das waren also diese drei Beziehungen. Und heute, Kapitel 3, 8 bis 12, da sehen wir, wie Petrus alle anspricht. Keine bestimmte Gruppe, sondern alle. Und er sagt, endlich aber, seid alle gleichgesinnt, mitfühlend, voll brüderlicher Liebe, barmherzig, demütig. Vergelte nicht Böses mit Bösen oder Schmähung mit Schmähung, sondern im Gegenteil segnet, weil ihr dazu berufen seid, Segen zu erben. Denn wenn das Leben lieb ist und wer gute Tage sehen will, der bewahre seine Zunge vor Bösen und seine Lippen, dass sie nicht Trug reden. Er tue Gutes. Er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes. Er suche den Frieden und jage ihm nach. Denn die Augen des Herrn sehen auf die Gerechten und seine Ohren hören auf ihr Flehen. Das Angesicht des Herrn aber ist gegen die gerichtet, die Böses tun. Unser Thema heute Morgen lautet, gib deinen Feinden die richtige Antwort. Und als Untertitel könnte man sagen, wie du in feindlicher Umgebung ein gutes Leben führst. Erstens, behandle deine Geschwister mit der richtigen Haltung. Zweitens, begegne deinen Gegnern mit der richtigen Reaktion. Und drittens, befolge Gottes Muster für richtiges Leben. Bevor es losgeht, noch eine kurze Erklärung. Das Thema, gib deinen Feinden die richtige Antwort, scheint in erster Linie nur den Vers 9 zusammenzufassen, wo es ja heißt, vergeltet nicht Böses mit Bösen. Aber ich denke, es ist die Stoßrichtung von dem gesamten Text hier. Petrus sagt, zuerst einmal müsst ihr untereinander klarkommen, untereinander das Wesen Christi, eine richtige Sinnung praktizieren. Und dann könnt ihr das auch nach außen tun, gegenüber euren Feinden sogar. Und dann Vers 10 bis 12 ist die Begründung aus dem Alten Testament, ein langes Zitat. Und auch dort geht es darum, wie gehe ich in einer feindlichen Umgebung als Christ gottesfürchtig mit der Situation um. So lasst uns gleich einsteigen in Vers 8. Petrus sagt, endlich aber, und er fasst hier nicht zusammen, sondern er kommt einfach zum Schluss von diesem Abschnitt. Er spricht jetzt alle an. Endlich, oder schließlich, alle, ihr alle seid gleichgesinnt, mitfühlend, bruderliebend, barmherzig, demütig. Kennst du eine Eigenschaft oder kennst du eine Eigenschaft von diesen fünf Eigenschaften, die du alleine praktizieren kannst? Keine von diesen kannst du einfach nur alleine ausleben, sondern du brauchst andere Menschen dazu. Und deswegen geht es hier auch um das Miteinander. Aber wem gegenüber sollen wir eigentlich so uns so verhalten? Ohne gleich ins Detail zu gehen, mit wem können wir dieselbe Gesinnung haben? Nur als Gläubige. Nur als Gläubige können wir wirklich gleichgesinnt sein. Oder ein anderes Beispiel, wen können wir brüderlich lieben oder als Brüdern und Schwestern lieben? Natürlich unsere Geschwister in der Gemeinde. Also hier geht es um das Miteinander unter den Gläubigen, in der Gemeinde. Und Petrus will hier den Abschnitt über die Verantwortung in der ungläubigen Welt abschließen, aber zuerst sagt er etwas über das Miteinander in der Gemeinde. Warum? Wie gesagt, es ist die Voraussetzung für dein Verhalten gegenüber Ungläubigen. Wenn du diese Dinge nicht in der Gemeinde zeigst und praktizierst, meinst du, du kannst den Knopf umlegen und dann auf einmal deine Feinde lieben? Das geht nicht. Es fängt zu Hause an. Wie ein Baum, der Früchte bringt, auf einem Grundstück steht und mit seinen Ästen über das Grundstück hinausreicht. So sollen wir die Frucht des Geistes unter uns praktizieren und das wird sich auch nach außen auswirken. Also prüft euch selbst, wenn ihr diese Eigenschaften anseht. Jeder von euch soll davon geprägt sein. Seid gleichgesinnt. Mir geht es um die Einheit als Christen. Und das ist auch ein starkes Verlangen heutzutage, oder? Die Christen wollen eins sein. Und viele denken da vor allem an äußerliche Einheit. Sie wollen in der Öffentlichkeit als eine starke und große Einheit gesehen werden. Aber rein äußerliche Einheit ist nicht die Priorität. Im Gegensatz dazu geht es Petrus um die Einheit der Gedanken und der Einstellung. Anders gesagt, wir sollen in Harmonie zueinander denken. Ist das überhaupt in dieser gefallenen Welt möglich? Ist vielleicht ein Einwand. Und ich denke da zum Beispiel an die Musik. An Konzerten mag ich vor allem das Einstimmen, bevor es eigentlich überhaupt richtig losgeht. Weil beim Einstimmen gibt die Oboe den Kammerton A vor. Das ist der Kammerton A. Und sie gibt den Ton weiter an die erste Geige. Und die erste Geige spielt diesen Ton und jeder stimmt sich auf diesen Ton ein. Das hört sich wunderbar an, es hört sich harmonisch an. Und dadurch können auch die Instrumente, die Melodie in Harmonie spielen. Sonst würde jeder die Noten spielen, aber es würde sich schief anhören. Und so können wir auch an dieselben Wahrheiten glauben. Aber wenn wir nicht die richtige Einstellung zueinander haben, dann werden wir nicht gleichgesinnt sein. Und dann werden wir auch nicht in Harmonie leben. Also was ist unser Kammerton? Was ist unser Kammerton? Zuallererst unsere Einstellung zum Wort Gottes. Wir müssen alle glauben, dass das Wort von Gott verbal inspiriert ist. Dass Gott seine Worte, genau diese Worte, dort hat stehen haben wollen. Und das ist unsere Einheit. Darüber hinaus brauchen wir auch die richtige Einstellung zueinander. Nicht nur die richtige Einstellung zu Gottes Wort, sondern auch die richtige Einstellung zueinander. Und ja, da ist naheliegend, dass wir an den Philipperbrief denken, oder? Sam hat uns das gepredigt, die Philipper. Es war eine wirklich gute Gemeinde. Paulus kannte keine andere Gemeinde, die so ihm so nah verbunden war in seinem Dienst, die ihn auch finanziell unterstützt hat. Die waren brennend für das Evangelium. Ja? Die haben an das Richtige geglaubt. Aber trotzdem gab es so einen Samen der Disharmonie unter ihnen. Einen Samen der Uneinigkeit. Zum Beispiel von Syntyche und Euodia. Die haben beide für das Evangelium gekämpft, aber sie konnten nicht miteinander. Und was sagt Paulus? Paulus, seine grundlegende Aufforderung in Kapitel 1, Vers 27 ist, ihr sollt eines Geistes sein und ihr sollt einmütig kämpfen. Und dann in Philipper 2 führt er das aus. Ihr müsst die Gesinnung haben wie Christus, der sich selbst ja für nichts achtete, sich selbst erniedrigte und andere höher achtete als sich selbst. Das ist das, was uns gleichgesinnt macht. Diese Gesinnung wie Christus. Und das geht noch viel weiter als das. Wir schauen uns gerade im Hauskreis an, wie Jesus Christus gesinnt war, oder? Erst am Freitag haben wir gesehen, wie der Jesus bis zuletzt, bis zu seiner letzten Reise geduldig war, das Evangelium zu predigen. Immer wieder dieselbe Botschaft zu bringen. Oder selbst seinen Feinden gegenüber, den Pharisäern, immer wieder versuchen, sich zu überführen. Also es geht gar nicht darum, dass wir immer dieselben Gedanken haben. Es gibt auch in der Schrift Dinge, wo es Meinungsverschiedenheiten gibt, die zulässig sind. Harmonie ist also nicht genau von identischer Auffassung abhängig, sondern von unserer Einstellung. Und deswegen ist es auch Arbeit. Wir müssen daran arbeiten. Zum Beispiel, wenn jemand meint, etwas Zweitrangiges ist für alle gültig, dann müssen wir daran arbeiten, diesen Bruder und der Schwester und ihnen sanftmütig zeigen aus der Schrift, dass das nicht für alle gültig ist. Ich denke jetzt zum Beispiel an Dinge, wie wir die Familie gestalten. Man muss seine Familienandacht immer am Abend haben. Also, nein, das ist kein allgemeingültiges Gebot. Und wir müssen aber dann die richtige Einstellung haben, den anderen höher achten und so. Und auch bei Meinungsverschiedenheiten die Gesinnung Christi zeigen. Mitfühlen, das Zweite. Das heißt einfach, die Gefühle des Bruders oder der Schwester mitzuteilen. Kommentator Kelly sagt, das umfasst zuerst, Zitat, die Bereitschaft, in die Gefühlswelt des anderen einzutreten. Oh, wollen wir das überhaupt? Ja, wir sollen uns von denselben Gefühlen bewegen lassen wie unsere Geschwister. Ob es Freude ist oder Trauer. Du darfst nicht gleichgültig sein oder unsensibel oder kritisierend. Denn schon Paulus sagt in Römer 12, Vers 15, freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Oder in 1. Korinther 12 sagt er, und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Und wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Na, Jesus wiederum ist unser ultimatives Vorbild. Er, laut Hebräer 4, Vers 15, wurde geprüft wie wir und kann Mitleid haben mit unseren Schwachheiten. Wie viel mehr sollen wir Mitleid haben mit den Schwachheiten unserer Geschwister? Oder Jesus steht vor der Volksmenge und sieht sie, sie waren ermattet, vernachlässigt, ohne Hirten. Die Führer des Volkes haben ihnen nicht die Wahrheit gebracht. Sie wollten sich selbst geehrt wissen in diesem Volk. Aber sie haben sich nicht um die Schafe gekümmert. Aber der Jesus hatte dieses Mitleid mit dieser Menge. Oder er hat Mitleid mit dem Volk, als es 3 Tage nichts zu essen gehabt hat. Und er weinte bei seinem Einzug in Jerusalem über die Ablehnung, die er erfahren hat. Nicht, ach, ich wurde abgelehnt, ich bin so traurig. Nein. Das ist euer Verderben, dass ihr mich abgelehnt habt. Und das hat ihn so sehr bewegt. Wir sollen mitfühlend sein. Wir sollen voll brüderlicher Liebe sein. Und diese Übersetzung ist nicht ganz präzise, weil ich könnte ja auch einen ungläubigen Menschen brüderlich lieben. Also so, wie ich meinen Bruder liebe. Aber hier geht es um die Bruderliebe unter Geschwistern. Es ist also hier die Liebe zu anderen Geschwistern in der Gemeinde. Als Christen sind wir verbunden, weil wir alle Gott zum Vater haben. Und Petrus sagt auch in Kapitel 1, Vers 22, da ihr eure Seelen im Gehorsam gegen die Wahrheit gereinigt habt, durch den Geist, so ungeheuchelter Bruderliebe, so liebt einander beharrlich und aus reinem Herzen. Also, wir sollen einander aufrichtig lieben, aus reinem Herzen. Wir sollen mit vollem Einsatz, beharrlich, das drückt dieses beharrlich aus, mit vollem Einsatz den anderen lieben. Und ihr wisst, damals schon habe ich gesagt, mit 100%. Und das ist ein Maßstab, den wir niemals erreichen, aber wir müssen dahin streben, mit vollem Einsatz den anderen zu lieben. Und das heißt nicht nur Gefühle zu haben für den anderen, sondern sich, Bruderliebe äußert sich im selbstlosen Dienst für den anderen. Tu etwas und muss mich selbst zurückstellen. Oder ich vergebe dem anderen, wenn er um Vergebung bittet. Ich will Versöhnung mit meinen Geschwistern. Ich will verzichten auf Dinge, die ich haben kann, die einem anderen ein Anstoß sind. Ja, er glaubt, dass es Sünde ist und ich will ihn nicht verleiten, etwas zu tun, was gegen sein Gewissen ist. Oder ich will versorgen in Not. Das ist der Beweis von wahrem Glauben, wenn wir einander herzlich lieben. Und Jesus hat uns das vorgemacht. Er sagt, dass wir einander lieben sollen, wie er uns geliebt hat. Johannes 13. Und in Johannes 15 sagt er, niemand hat größere Liebe als der, der sein Leben lässt für seine Freunde. Das ist 100%. Wenn du dein Leben lässt für deine Freunde, für deine Geschwister. Das ist unser Maßstab. Das vierte, barmherzig. Das Wort ist abgeleitet von Splankna. Es sind die inneren Organe, wie Herz, Lunge, Leber und Niere. Und damals galt das als Sitz der Gefühle und der Zuneigung, weil solche tiefsten Emotionen auch sich auf die Eingeweide auswirken. Das heißt, du bist so emotional berührt von dem Schmerz anderer, dass du ihn selbst spürst. So sollen wir sein. Das können wir nur, wenn wir ein weiches und sensibles Herz haben dafür. Und wenn wir nicht nur mit uns selbst beschäftigt sind, weil wir Vergebung erfahren haben. Ja? Wir haben Vergebung erfahren und wir wollen es weitergeben. Das ist die Motivation. Das heißt, es bleibt immer nicht bei emotionaler Anteilnahme stehen. Mitgefühl war eher so die Betonung auf das Mitgefühl, auf das Mitleid. Barmherzigkeit ist die Betonung auf die Folge. Wenn du emotional berührt bist, dann tust du etwas. Zum Beispiel bei der ersten Hilfe. Ich war letztens wieder im Kurs. Und stell dir vor, du musst erste Hilfe leisten und jemand hat einen Unfall. Und er liegt dort und blutet. Gehe ich jetzt hin und sage, oh, tut mir so leid und halt ihm vielleicht die Hand. Ich fühle mit dir. Nein, ich mache etwas. Ich rufe die Feuerwehr, ich mache den Notruf. Ich ziehe vielleicht die Person von der Straße weg, von Gefahren. Ich tue etwas. Das ist Barmherzigkeit. Mitleid und Aktion. Und es demonstriert das Mitgefühl. Das hat der Jesus gemacht. Wir haben es am Freitag gelesen, der Jesus war in Jericho und hat diese Blinden gesehen und er hat Mitleid mit ihnen und er hat sie geheilt. Er hat nicht gesagt, ja, warte mal ab, vielleicht heilt dich Gott. Nein, er hatte die Macht, sie zu heilen. Er hat ihnen das Augenlicht gegeben. So hat er auch in Markus, lesen wir, dass er einen Aussätzigen geheilt hat aus Mitleid. Natürlich hat er auch Mitleid mit den Menschen, die um Lazarus trauten. Und was hat er getan? Er hat ihn auferweckt. Er hat Barmherzigkeit gezeigt. Und das Letzte ist demütig. Wenn ihr die Schlachter lest ihr das Wort gütig. Aber die Schlachter 2000 folgt hier dem Textus Receptus, der sich hier aber auf spätere Handschriften gründet. Gemäß den ältesten Handschriften steht hier das Wort demütig. Wörtlich heißt es niedriges Denken von sich selbst. Ja, es ist das Gegenteil von Hochmut. Eine hohe Meinung von sich haben oder zu prahlen. Demut war in der griechischen Literatur und der hellenistischen Welt ein Laster. Ja, eine schlechte Eigenschaft. Es war sozusagen Feigheit und Schwachheit. Und hier wird es als eine Tugend dargestellt. Auch heute ist Demut eigentlich hinderlich für Erfolg, oder? Wenn man aufsteigen will in der Karriereleiter, dann will man sich möglichst gut darstellen. Demut ist nicht populär. Und Demut lernen wir auch nicht in dieser Welt. Zumindest nicht in diesen Tagen. Ich habe gerade die neuen Plakate vom Fitnessstudio McFit gesehen. Überall ist zu sehen, zwischen dir und deinem Ziel steht nur eine Person. Du. Oder dein stärkster Muskel ist dein Wille. Was heißt das? Du kannst alles erreichen, wenn du es nur willst, oder? Ist das Demut? Nein. Deswegen sagt Petrus in Kapitel 5, Vers 5, ihr sollt euch mit Demut bekleiden, weil Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Wir müssen uns so sehen, wie wir wirklich sind. Wir sind schwach und wir haben keine Kraft. Unser Wille, ich würde nicht gern prahlen über meinen Willen. Ja, unsere einzige Hoffnung ist Gott und das haben wir auch schon erkannt, als wir zum ersten Mal Buße getan haben, oder? Weil so fängt auch der Jesus seine Seligpreisung an. Selig sind die geistlich Armen, die ihre wirkliche Schwachheit erkennen und ihre Armut vor Gott und Buße tun. Der Jesus hat es vorgelebt. Er sagt, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig in Matthäus 11, Vers 29. Und für Bußfertige, die unter ihrer eigenen Last leiden, unter ihrer Riesenlast der Sünde, für die ist sein Joch sanft. Das ist endlich Befreiung von ihrem Ich. Ja? Denn was bedeutet es, dem Herrn zu folgen? Es bedeutet, du musst nicht mehr Satan und deinem eigenen Ich folgen. Das ist die wahre Versklavung. Der Jesus sagt, komm zu mir und ich will dein Herr sein. Ja, gleichgesinnt, mitfühlend, bruderliebend, barmherzig, demütig. Jeder von euch soll diese Haltung haben, weil das entspricht der Frucht des Geistes. Das lesen wir auch in Galater 5. Gleichgesinnt ist Demut. Das hängt sehr mit der Demut zusammen oder mit Sanftmut, wie wir in Galater 5 lesen. Barmherzigkeit ist aktive Freundlichkeit. Und Liebe steht selbst in Galater 5, Vers 22 unter der Frucht des Geistes. Also der Geist Gottes befähigt dich, diese Dinge zu tun, diese Haltung zu haben. Aber befähigt dich auch zur zweiten Aufforderung. Begegne deinen Gegnern mit der richtigen Reaktion. Ohne einen ausdrücklichen Übergang geht jetzt Petrus hier weiter zum Verhalten zu Ungläubigen, zu Feinden. Er fängt an, vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Schmähung mit Schmähung. Sei dir bewusst, dass deine natürliche Reaktion als gefallener Mensch ist die Vergeltung. Und auch als wiedergeborener Christ, wir brauchen uns nichts vormachen, sind wir eher dazu geneigt, erst einmal Böses mit Bösem zu vergelten, wenn wir nicht die richtigen Gedanken haben, wenn wir nicht im Geist wandeln. Ja, was ist Böses? Alles, was uns schadet, was vor Gottes Augen moralisch böse ist, was falsch ist. Vergelten bedeutet zurückzahlen. In der Höhe, wie wir es empfangen haben, aber meist ist das, vergelten wir höher, als wir selbst empfangen haben. Ihr kennt das. Das, was Petrus hier sagt, ist vollkommen konträr dazu. Vergeltet nicht Böses mit Bösem. Der Jesus drückt es so aus, liebt eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen und bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen. Und er gibt auch den Grund dafür. Du denkst, warum soll ich das tun? Warum soll ich meine Feinde lieben? Wenn du weiterliest in Matthäus, liest du den Grund dafür. Die Güte Gottes. Damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel seid. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute. Und lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Die Güte Gottes, sagt Paulus im Römerbrief, soll die Menschen zur Buße leiten. Sie sollen erkennen, ich bin nicht benachteiligt, sondern ich bin übervorteilt. Ich lebe, obwohl ich ein verdammenswerter Sünder bin. Und sie sollen die Güte Gottes erkennen. Und wenn du ihnen auch noch Güte zeigst, dann bist du auch dieser Spiegel der Güte Gottes, der sie überführt von Gottes Wesen. Und Jesus hat es nicht nur gepredigt, er hat es getan, ihr wisst es. Er hat für die Vergebung seiner Peiniger gebeten am Kreuz und in 1. Petrus 2, Vers 21 haben wir auch einen ausführlichen Abschnitt, wo er sagt, er hat keine Sünde getan, es ist auch kein Betrug in seinem Mund gefunden worden. Als er geschmäht wurde, schmähte er nicht wieder. Als er litt, drohte er nicht. Sondern übergab es dem, der gerecht richtet. Ja, als er geschmäht wurde, schmähte er nicht wieder und auch Petrus sagt, ihr sollt nicht Schmähung mit Schmähung beantworten. Und hier geht es ums Reden. Schmähung ist das schlechte Reden über jemanden, das Schimpfen, das Fluchen. Und das trifft auch hier auf die Gläubigen im Petrusbrief zu, weil sie haben vor allem verbale Verfolgung erfahren. Sie wurden gelästert zu Unrecht. Für den Gläubigen ist es aber absolut verboten, zu schmähen. Da haben wir ganz viele Stellen für. Paulus sagt, kein schlechtes Wort werde in eurem Mund gefunden oder legt ab die Lästerung in Kolosser. Die Sprüche sagen schon, tu hinweg die Falschheit des Mundes. Und schließlich sagt die Schrift, dass lästernde Menschen ihren Platz in der Hölle haben. Wer davon gekennzeichnet ist, ist kein Christ. Und Jesus ist das Vorbild. Als er geschmäht wurde, schmähte er nicht wieder. Ja. Und Petrus wurde auch verändert. Er war eigentlich einer, der auch zurückgeschlagen hat. Als Jesus gefangen genommen wurde, schlägt er dem Malchus das Ohr ab. Aber jetzt, so schreibt er, vergelte nicht Böses mit Bösem. Der Kommentator John Trapp vergleicht es mit, damit Schmutz mit Schmutz abzuwaschen. Geht das? Wenn du Böses oder Schmähung mit Schmähung vergilst, versuchst du Schmutz mit Schmutz abzuwaschen. Was wollen wir damit erreichen? Willst du dem anderen zeigen, dass er falsch liegt? Willst du das erreichen, wenn du ihn beschimpfst und schmähst? Nein, das schaukelt sich nur weiter auf. Und so sind wir das gefallene Menschen. Du wirst ihn dadurch nicht auf die richtige Spur bringen. Zum Beispiel, kenne es selbst, wenn ich beim Autofahren andere durch meinen Hupen bestrafen will. Hey, du hast es falsch gemacht. Werde ich ihn dadurch auf die richtige Spur bringen? Nein. Sondern im Gegenteil, segnen, sagt Petrus. Ihr sollt genau die entgegengesetzte Reaktion bringen. Wir müssen es verstehen. Was bedeutet es, segnen? Wir sprechen so oft vom Segen, oder? Gottes Segen fürs neue Jahr wünschen wir uns. Wünsche ich euch allen. Aber was heißt es? Wir beten uns Segen fürs Essen, für gemeinsame Zeit, für den Gottesdienst, fürs neue Lebensjahr. Das Wort an sich heißt einfach etwas preisen, loben, gut von jemandem reden. In der Bibel ist Segnen Gott zentriert. Segen empfangen heißt Gottes Gunst erfahren. Ja, wir wünschen dem anderen Gottes Gunst, wenn wir sagen, Gott segne dich. Und wir bitten Gott um die Erweisung seines Gunstes, seiner Gunst. Das heißt, die Feinde zu segnen heißt nicht, die Feinde für Böses zu loben. Ich gehe nicht und sage, super, dass du das gemacht hast. Super, du machst das Richtige. Nein. Segnen heißt nicht, den anderen dafür zu loben. Segnen heißt auch nicht, ich sehe über die Schuld hinweg. Bis derjenige Buße tut und um Vergebung bittet, ist die Beziehung nicht in Ordnung. Aber ich bin trotzdem bereit zur Vergebung. Und die Schuld darf mich nicht hindern, den anderen zu lieben. Auch wenn der andere noch nicht um Vergebung gebeten hat. Ich behandle ihn nicht als Feind. Was heißt also segnen? Wir haben gesehen, bei Gottes Segen geht es um Gottes Gunst. Und genau darum geht es. Wir wollen, dass unsere Feinde Gottes Gunst erfahren. Das ist der Kern. Du willst das Beste für deine Feinde. Das bedeutet, deine Feinde zu lieben. Und wie sieht es praktisch aus? Nun, wir sehen es selbst in der Lehre des Herrn Jesus. Segnet die euch fluchen und betet für die, welche euch beleidigen. Das hängt ja eng zusammen mit dem Beten. Was kann ich schon machen für meinen Feind, der mich lästert, wenn ich ihm gegenübertrete? Ich kann für ihn beten. Bete für deine Feinde. Das Zweite, bring ihnen das Evangelium, wo es möglich ist. Römer 12, Vers 14 heißt, segnet die euch verfluchen, segnet und flucht nicht. Wir gehen nicht zum Ungläubigen und sagen ihm, du wirst so heiß in der Hölle brennen, das glaubst du dann. Wir machen ihm nicht die Verdammnis groß. Wir erzählen ihm nicht von den Qualen der Hölle mit einem hämischen Gesicht. Und letztendlich weißt du nicht, ob Gott diesen Menschen noch rettet. Wer hätte von dem Schächer am Kreuz gedacht, dass dieser Mann gerettet wird? Ich denke, außer dem Herrn Jesus war es keiner. Das heißt, du kannst niemals einen Menschen abschreiben. Was können wir also tun? Statt zu fluchen, sollst du sie sanftmütig von ihrer Sünde überführen. Sanftmütig und bestimmt. Zur Buße aufrufen. Die frohe Botschaft von Gottes Rettung bringen. Ihnen das Evangelium bringen. Das bedeutet, deine Feinde zu segnen. Natürlich heißt es auch, es gibt Momente, wo man still sein muss. Das sagt der Jesus in Matthäus 7, Vers 6. Gebt das Heilige nicht den Hunden. Werft eure Perlen nicht vor die Säue, damit diese nicht mit ihren Füßen zertreten und jene sich nicht umwenden und euch zerreißen. Hunde und Schweine sind hier Feinde des Evangeliums und solche, die wirklich überhaupt nichts mehr mit dem Evangelium zu tun haben wollen. Jetzt, wenn du es ihnen sagst, würden sie es nur verspotten und verlästern. Dann verschwende nicht das Wort an solche Menschen, aber du kannst immer noch beten. Aber warum soll ich das tun, Petrus? Warum soll ich soll ich meine Feinde so behandeln? Die Antwort gibt Petrus im nächsten Teil des Verses, weil ihr dazu berufen seid, Segen zu erben. Ihr seht, hier steht, weil ihr wisst, dass ihr dazu berufen seid. In den besten Handschriften steht auch hier nicht dieser Teil, weil ihr wisst, sondern da steht einfach, weil ihr dazu berufen seid. Und dieses dazu ist ein bisschen schwierig. Dieses dazu kann sich auf das Vorangegangene oder das Nachfolgende beziehen. Also, wenn es sich auf das Vorangegangene bezieht, dann heißt es hier, ihr seid dazu berufen, Schmähung mit Segen zu erwidern, damit ihr Segen erbt. Wenn es sich aufs Nachfolgende bezieht, heißt es wie in unserer Übersetzung, ihr seid dazu berufen, Segen zu erben. Also worauf bezieht sich jetzt das dazu? Was sind die Argumente für die erste Sicht, dass es sich auf das Vorangegangene bezieht? Also, wir sollen nicht Böses mit Bösem vergelten, sondern die Feinde segnen, weil wir dazu berufen sind. Und damit wir Gottes Segen erben. Nun, es gibt im Petrusbrief einen anderen Vers, in 2 Vers 21, wo das dazu sich auf das Vorangegangene bezieht. Aber es gibt auch einen Vers, wo sich dazu auf das Nachfolgende bezieht, 4 Vers 6. Also, das ist hier kein Schlüssel. Petrus zeigt auch mehrmals, dass sich gerechtes Leben auf Segen Gottes auswirkt. Wie zum Beispiel in 3 Vers 7, wo es heißt, dass die Gebete des Ehemanns verhindert werden, wenn er seine Frau nicht so behandelt und ehrt, wie Gott es will. Also wieder, das Erhören des Gebetes ist abhängig von deinem Verhalten. Aber das ist nicht unbedingt hier in diesem Kontext genauso. Wir müssen also unseren Zusammenhang hier genau betrachten. Und wir sehen, dass unsere Verse hier durch Verse 10 bis 12 begründet werden. Denn wem das Leben lieb ist. Also wir müssen verstehen, was 10 bis 12 heißt, damit wir auch verstehen, was dazu bedeutet. Nun, die einen sagen jetzt, dieser Psalm lehrt, dass Gott gerechtes Leben segnet. Also, das dazu bezieht sich auf das Vorangegangene. Ihr sollt andere segnen, damit ihr Gottes Segen empfangt. Aber diese Verse sind eine Bekräftigung für Verse 8 bis 9, aber nicht in erster Linie, damit du etwas dafür bekommst, sondern sie zeigen auf, wie man überhaupt ein gutes Leben in Bedrängnis führt. Also, die aus meiner Sicht beste Sichtweise ist, so wie es hier steht, das dazu bezieht sich auf das Nachfolgende. Ihr seid dazu berufen, Segen zu erben. Und der Segen Gottes ist doch nicht unsere Belohnung, oder? Der Segen Gottes ist ein unverdientes Geschenk. Und was macht dieses Geschenk aus? Dass wir etwas erben werden. Und das sagt Petrus ja schon am Anfang des Briefes, dass wir ein unvergängliches, unbeflecktes und unverweltliches Erbe bekommen. Dass wir Vergebung empfangen haben, dass wir errettet sind, dass wir Herrlichkeit empfangen, obwohl wir Verdammnis verdienen. Das ist der Segen, den wir noch erben. Und das ist der Grund, warum wir andere segnen sollen. Wenn wir erkennen, wie groß unsere Begnadigung ist, dann ist es leicht für uns, auch andere, die uns Böses tun, zu segnen. Für sie zu beten, heißt es. Sie zu evangelisieren, für sie das Beste zu wollen. Ich weiß, es ist schwer. Aber es kommt darauf an, dass du erkennst, was Gott dir geschenkt hat. Welchen Segen er für dich noch bereithält. Nun, welche Gegner hast du? Vielleicht denkst du auch, eigentlich habe ich keine richtigen Feinde und würde vielleicht ähnlich antworten. Aber Mittwoch saß ich auf dem Weg zur Gebetsstunde in der S-Bahn und wäre pünktlich gekommen, aber in der vorletzten Station stieg in Hohenschönhausen dann ein Junge ein und zog überall die Notbremsen in den Zügen. Schnell wurde mir klar, dass es einen längeren Aufenthalt bedeutete, der Zug nicht so schnell weiterfährt. Und innerlich hatte ich schon vor Augen, wie ich diesen Jungen dann zurechtweisen würde, wenn ich ihn treffen würde. Und dann habe ich an Petrus gedacht und habe gedacht, was soll ich tun? Ich soll segnen. Und dann saß ich da und habe für diesen Jungen gebetet, dass er von Gott errettet wird. So schnell haben wir in Gedanken Feinde, oder? Jemand, der uns eigentlich gar nicht direkt was getan hat, aber wir sind auf einmal feindlich gesinnt. Und lass uns das tun. Gib deinen Feinden, gib deinen Gegnern die richtige Antwort. Nun, befolge Gottes Muster für richtiges Leben. Lass uns noch diese Verse betrachten und Petrus leitet sie mit denn ein. Denn wem das Leben lieb ist. Und hier hat er ein längeres Zitat aus Psalm 34. Und denn zeigt an, dass es jetzt um eine Begründung geht. Petrus begründet es mit dem Alten Testament. Und um unsere Verse zu verstehen, müssen wir erst einmal Psalm 34 verstehen. Denn Petrus zitiert diese Verse, ohne sie groß zu kommentieren. Das bedeutet, er zitiert sie einfach so mit der Bedeutung, wie sie auch im Alten Testament stehen. Wir haben den Psalm 34 heute Morgen gelesen. Ein sehr bewegender Psalm. Wir verstehen, wie David sich gefühlt haben muss, denn es heißt dort, dass er in diesem Psalm geht es darum, dass er vor Abimelech war und sich wahnsinnig gestellt hat, damit er dem Abimelech entkommt. Er ist also auf der Flucht vor Saul und auf seiner Flucht sucht er Zuflucht bei den Feinden, bei den Philistern. Und selbst dort erinnert man sich, dass David schon gegen die Philister gekämpft hat. Überall ist er auf der Flucht und auf einmal, wo er Zuflucht gesucht hat, ist er auf einmal selbst wieder der Feind. Und David sagt, ich will den Herrn preisen. Im zweiten Vers. Und insgesamt geht es darum, dass er Errettung von Bedrängnis erfahren hat. Und er beginnt es als Danklied, aber endet es als Lektion. Interessant. In Vers 12 sagt er, kommt her, ihr Kinder, hört auf mich. Ich will euch die Furcht des Herrn lehren. Und nach diesem Vers folgen unsere Verse. Kommt her, ich will euch die Furcht des Herrn lehren. Wer Lust zum Leben hat, der Tage liebt, um Gutes zu sehen. Und dann folgen die weiteren Verse über Gutes tun und Böses meiden. Das heißt, die Frage ist, was willst du wirklich? Was ist deine Motivation? Willst du ein gutes Leben haben? Und das wollen wir alle, oder? Dann brauchst du erstmal das richtige Verlangen. Und das ist die Beschreibung eines Christen, dem das Leben lieb ist und der gute Tage sehen will. Nun, welches Leben meint David? Petrus zitiert ihn nur. David meint natürlich das irdische Leben. Und Petrus beschreibt so einen Menschen, dem das irdische Leben wichtig ist. Als Christ bist du nicht gleichgültig gegenüber dem Leben. Du sagst, es ist doch egal, ob ich lebe oder sterbe. Nein, das Leben ist kostbar. Ein Geschenk von Gott und du willst ein gutes Leben führen. Aber was heißt es, ein gutes Leben zu führen? Es geht darum, das Leben in seiner ganzen Fülle zu erfahren und mit ganzer Hingabe und ganzem Willen willst du dein Leben voll ausnutzen. Du willst gute Tage sehen. Tage, die nützlich sind, die nicht bedeutungslos sind, die nicht leer und sinnlos sind. Nun, wie sehen diese guten Tage aus? Heißt es, dass wir keine Schwierigkeiten haben? Nein. Ist ein gutes Leben frei von Anfeindungen? Nein. Ist es frei von Kummer? Nein. Warum? David selbst hat all das erfahren. Er sagt selbst in seinem Psalm, dass der Gerechte Bedrängnis erleidet, das Böse erleidet. Aber ein gutes Leben ist ein Leben, in dem du Gutes tust. So einfach. Du tust das in Gottes Augen Richtige. Und das ist ein gutes Leben. Woher wissen wir das? Nun, das steht in den nächsten Versen. Wem das Leben lieb ist und wer gute Tage segnen will, wer ein gutes Leben haben will, bewahre seine Zunge vor Bösen und seine Lippen, dass sie nicht Trug reden. Er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes. Er suche den Frieden. Jage ihm nach. Hier geht es also um den Lebensstil. Nicht nur um die Reaktion auf die Feinde, hier ein Angriff, da ein Angriff, sondern dein kontinuierliches Lebensmuster soll so aussehen. Lippen, die nicht Trug reden. Ja? Trug ist das eine sagen, aber das andere meinen. andere irre führen. So wie es schon im Garten Eden anfing. Satan hat Eva verführt und gesagt, keineswegs werdet ihr sterben. Es setzte sich fort. Überall in der Schrift sehen wir Menschen auch in der ganzen Geschichte der Menschheit, die betrogen haben. Aber du musst dich der Wahrheit verpflichten. Und das Ergebnis, es wird dir gute Tage bringen. Nicht unbedingt keine Schwierigkeiten, aber ein gutes Gewissen. Und in der Regel auch eine, ja, kein Konflikt mit dem Gesetz oder mit dem Chef oder wer auch immer dich beurteilt. Aber Lippen einfach nur zurückzuhalten vom Druck ist nicht genug. Du musst auch die richtige Einstellung haben. Denn die Sprache wird im Herzen kontrolliert. Das heißt, du musst Wurzelhandlungen betreiben. Du musst deine falschen und betrügerischen Absichten durch gute ersetzen. Du sollst dich abwenden vom Böses und Böses und Gutes tun. Und da geht es wieder um das Handeln. Aufrichtiges Reden und Handeln muss Hand in Hand gehen. Böses ist all das, was moralisch schlecht ist, was vor Gott böse ist. Du sollst dich davon abwenden. Abwenden, wie wenn dir jemand irgendwas Verdorbenes unter die Nase hält, was schlecht riecht. Abwenden. Irgendetwas Böses, du wendest dich ab. Du hast damit nichts zu tun. Du tust das Gute. Du musst dich darauf fokussieren, das Gute zu tun. Nicht nur vom Bösen dich abzuwenden. Zuletzt war ich beim Sport, im Basketball mit meiner Mannschaftsleistung nicht zufrieden. Ich spiel da nur freizeitmäßig mit Studenten und konnte alleine einfach nicht unsere Mannschaft weiterbringen und dann habe ich unfair gespielt. Natürlich habe ich danach die Mitspieler auch um Vergebung gebeten und das dem nächsten Mal entgegengefiebert. Ich wollte es unbedingt besser machen. Ich wollte das Gute tun. Und ich habe mich nicht nur darauf konzentriert, ich will jetzt bloß nicht unfair spielen. Nein, ich habe mich darauf konzentriert, ich will richtig spielen, ich will fair spielen. So sollst du dich auch auf das Gute konzentrieren. Du willst das Gute tun, nicht nur das Böse meiden. Denn du wirst eins von beiden tun. Das ist also, was einen guten Tag ausmacht. Wenn du das Gute getan hast. Es kommt nicht auf die Menge oder Größe der Schwierigkeiten an. Ich kann es bezeugen. Wenn ich das Gute getan habe, ein reines Gewissen habe, das ist ein guter Tag, egal wie schwer es war. Wir müssen uns nicht daran orientieren, wie gut unser persönlicher Plan aufgegangen ist. Ob alles funktioniert, wie wir es uns vorstellen. Für unsere ungläubigen Kollegen, Nachbarn hängt alles daran. Und das persönliche Glück daran, dass ihre Pläne aufgehen, dass ihre Wünsche sich erfüllen, dass sie keine Schwierigkeiten haben, dass sie keine Krankheiten haben. Für uns zählt das nicht. Wir wollen einfach das Gute tun. Und Gott sagt, solch ein Leben ist ein gutes Leben. Ein solches Leben wird auch Eindruck auf andere machen. Und wir können andere zum Herrn führen. Selbst unsere Feinde. Also suche den Frieden und jage ihm nach. Das nächste, ein Frieden ist einfach der Status einer Beziehung. Und zwar, John MacArthur drückt es so aus, Gottes Frieden beendet nicht nur den Krieg, Zitat, sondern ersetzt ihn mit Gerechtigkeit, die Harmonie und echtes Wohlergehen bewirkt. Zwei Menschen können erst in Frieden zusammenleben, wenn sie falsche Herzenseinstellungen und Taten erkennen und ausräumen, und wenn sie dann zu Gott gehen, um Reinigung zu empfangen. Friede, der geistliche Reinigung ignoriert, ist nicht Gottes Friede. Zitat Ende. Es geht nicht darum, nur die Waffen abzulegen, Waffenstillstand. Nein, es geht darum, falsche Einstellungen abzulegen und sich zu versöhnen und zuallererst natürlich zu Gott zu gehen, Gott um Vergebung zu bitten. Das ist Friede. Und diesen Frieden sollen wir mit jedem Menschen suchen. Nun, das wird nicht möglich sein. Wir können nicht die Rettung unserer Feinde garantieren. Wir können nicht garantieren, dass wir uns als Christen versöhnen können. Auch wenn es natürlich vorkommt. Aber ist es möglich, so viel an euch liegt? Das, was du tun kannst, das sollst du tun. Wart nicht auf den anderen. Gott hat auch nicht gewartet, bis du Frieden mit ihm geschlossen hast, oder? Gott hat die Initiative ergriffen. Gott hat seinen Sohn gesandt. Und der Jesus ist gekommen und wir waren noch nicht mal auf der Welt. Und als wir auf der Welt waren, waren wir Feinde Gottes. Aber der Jesus ist gekommen, um Friedens mit uns zu schließen. Und so sollen wir auch die Initiative ergreifen. Suchen und nachjagen, wie ein Jäger, der sein Beutetier nicht laufen lässt. So sollst du dem Frieden hinterherjagen. Das ist wirklich äußerste Anstrengung und Aktivität. Bist du als Friedensstifter bekannt? Ja, Jesus sagt, selig sind die Friedensstifter. Und nun kommen wir zum Ansporn. Was ist der richtige Ansporn für all das? Und das ist in Vers 12. Denn die Augen des Herrn sehen auf die Gerechten. Seine Ohren hören auf ihr Schreien. Der richtige Ansporn für euch als Christen, für mich, ist, dass wir das tun, was Gott gefällt. Dass wir uns sicher sein können, dass er dabei mit uns ist. Dass er unsere Hilfe und unser Beistand ist. Die Augen des Herrn. Nun, Gott hat keine physischen Augen, aber Gott wird hier wie ein Mensch beschrieben, der auf seine Kinder sieht. Auf die Gerechten, auf solche, die durch den Glauben gerechtfertigt sind und auch gerecht leben. Und Gott sieht alles. Er sieht selbst die Ungläubigen. Was bedeutet es dann, dass der Herr die Gerechten sieht? Das bedeutet, dass er mit wachsamem Auge auf seine Kinder sieht und sie umsorgt. Das ist wie, wenn du im Zoom Gottes bist. Vor Milliarden von Menschen. Und Gottes Zoom ist auf jeden Gerechten gerichtet. Er ist wachsam und er ist immer bereit, zur Hilfe zu kommen. Nach seinem Plan, nach seiner Weisheit. Und seine Ohren hören auf ihr Flehen. Gott sieht nicht nur auf die Gerechten mit der Absicht, ihnen zur Hilfe zu kommen, sondern er hört auch auf die Flehen. Und das sind die Gebete, das sind die Bitten, die wir zu Gott bringen. Und er hört auf die Gebete in der Not. Das können wir unzählige Male in dem Psalm nachlesen. Und wir haben es selbst schon erfahren. Aber das Angesicht des Herrn ist gegen die gerichtet, die Böses tun. Ja, Gott sieht alles und er sieht auch, die Böses tun. Aber das bedeutet mehr als, dass er nur sieht. Gottes Angesicht ist gegen sie gerichtet, das heißt, er ist ihr Feind. Böses ist alles, was vor Gott falsch ist, und es sind nicht nur die solche, die im Gefängnis sitzen, solche, die gegen das Gesetz dieser Menschen schuldig geworden sind, sondern jeder Mensch, der ungläubig ist und der keine Vergebung seiner Schuld hat. Wenn das so ist, dann bist du ein Feind Gottes, wenn du keine Vergebung hast bei Gott. Und Gottes Angesicht ist gegen dich gerichtet. Das bedeutet sein Missfallen, seinen Zorn, und Gott wird seine Feinde richten. Petrus lässt hier den Ende des Satzes in Psalm 34 aus. Dort heißt es, um ihr Angedenken von der Erde zu vertilgen. Petrus lässt es aus, weil er betont hier die Gläubigen. Gott ist fürsorglich für seine Gläubigen, aber er ist der Feind der Ungläubigen. Ja, das ist unser Text heute Morgen. Das ist ein Hammer, oder? In der Gemeinde sind wir herausgefordert, einander selbstlos zu dienen. Und das ist schon nicht einfach. Und dann sollen wir auch noch Angriffe von Ungläubigen mit guten Worten und Taten beantworten. Wie geht das? Es ist unmöglich und es ist simpel. Es ist unmöglich, wenn du Christus nicht nachfolgst. Hat er dich nicht von der Sünde befreit, die dein Herz beherrscht, dann kannst du keiner dieser Aufforderung folgen. Ich bitte dich, geh zu dem, der seine Feinde liebt. Geh zu Christus, der für seine Feinde gestorben ist. Bekenne ihm deine Feindschaft gegen ihn und zeuge ihm deinen Willen zur Umkehr und bitte ihn, dich zu retten. Es ist simpel, wenn du Christus nachfolgst. Hör zu, es ist simpel. Es ist nicht einfach. Es ist harte Arbeit, aber es ist eine simple Wahrheit. Du kannst Gottes Aufforderung folgen, weil er dein Vater ist. Du bist von neuem geboren, 1. Petrus 1, Vers 3. Gott hat dich wiedergeboren. Und 2. Petrus 3, Vers 1, Vers 3, seine göttliche Kraft hat dir alles geschenkt. Zum Leben und zur Gottseligkeit. Du bist ein Teilhaber der göttlichen Natur. Bewerte dein Potenzial nicht von dem, was du an menschlicher Kraft mitbringst. Denn dann können wir einpacken. Das, was Petrus hier schreibt, können wir nicht mit unserem eigenen Potenzial machen. sondern nur mit dem Potenzial Christi. Habt ihr gesehen, wie Christus das Vorbild ist in all diesen Eigenschaften? Wir können es nicht tun, wenn nicht Christus in uns lebt. Und genau das ist der Schlüssel. Dein Potenzial in Christus ist so zu sein wie er, selbstlos, mitfühlend, liebevoll, barmherzig, die Feinde segnend, den Friede suchend und das Gute tun. Was Christus in uns bewerkstelligen kann, wird durch die Geschichte einer bemerkenswerten armenischen Frau deutlich. Eine Geschichte, die Theologieprofessor L. Gregory Jones in seinem Buch Vergebung verkörpern erzählt. Die Armenier litten sehr unter den Türken im frühen 20. Jahrhundert. Zitat: Ein türkischer Offizier überfiel und plünderte ein armenisches Haus. Er tötete die betagten Eltern und gab die Töchter den Soldaten. Die älteste Tochter behielt er für sich selbst. Einige Zeit später konnte diese flüchten und sie ließ sich zur Krankenschwester ausbilden. Die Zeit verging und es kam dazu, dass sie auf einer Abteilung mit türkischen Offizieren arbeitete. Eines Abends, im Licht der Laterne, erkannte sie das Gesicht dieses Offiziers. Er war so schwer krank, dass er ohne außerordentliche Pflege sterben würde. Die Tage vergingen und er erholte sich. Eines Tages stand der Arzt mit ihr zusammen am Bett dieses Offiziers und sagte zu ihm: Ohne die besondere Hingabe dieser Krankenschwester wären sie tot. Der Offizier blickte sie an und sagte: Wir sind uns schon einmal begegnet. Nicht wahr? Ja, sagte sie, wir sind uns schon einmal begegnet. Warum haben Sie mich nicht getötet? Fragte er. Sie antwortete: Ich bin die Nachfolgerin jenes Mannes, der gesagt hat, liebt eure Feinde. Nicht in dir, aber in Christus hast du die Befähigung, es dieser Schwester im Herrn gleich zu tun. Amen.